Innovation Rockstars.
Innovation Rockstars.
Heute gibt es gleich zwei Gäste in einer Folge. Robin Nehring und Patrick Fritz von der Sparkasse.
Gemeinsam sind sie selbst erfolgreiche Podcaster mit ihrem Format Plaudertaschen und sorgen als Innovationsmanager und Digital Officer dafür, die Sparkasse fit für die Zukunft zu machen. In diesem Interview sprechen wir über die Open Innovation Challenge, Hashtag Build Your Bank und den Sparkassen Innovation Hub. Wie innoviert eigentlich die Sparkasse? Welche Rolle spielen dabei die Kunden? Und wie sieht eigentlich das Banking von morgen aus? Jetzt bei Innovation Rockstars.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Innovation Rockstar Interviews. Ich bin Chris Mühroth und in dieser Folge, ja, da ist alles mal so ein bisschen anders, denn ich habe diesmal zum einen meinen Kollegen Matthias Veit mit dabei und wir haben heute nicht nur einen, sondern gleich zwei Gäste im Gespräch. Zum einen haben wir mal Robin Nehring von der Stadtsparkasse Düsseldorf und wir haben Patrick Fritz von der Sparkasse Paderborn-Detmold. Und in dieser Folge sprechen wir also zu viert über das Banking von morgen und gehen der Frage auf den Grund, welchen Trends und welchen Herausforderungen sich die Banken zukünftig stellen müssen. Und ich denke mal, wir erfahren heute außerdem, mit welchen Maßnahmen, mit welchen Innovationen die Sparkassen, die Digitalisierung und das Bankenwesen im Ganzen von morgen nachhaltig beeinflussen. Vielen Dank euch allen, dass ihr euch die Zeit heute genommen habt.
Hallo zusammen.
Ja, danke, dass wir dabei sein dürfen.
Danke.
Ich würde sagen, lass uns direkt mal, weil wir ja jetzt doch zu viert sind, mit einer kurzen Vorstellungsrunde starten. Matthias, magst du mal anfangen?
Sehr gerne. Vielen Dank, Christian. Ja, auch von mir nochmal ein herzliches Hallo und guten Morgen in die Runde. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Matthias Veit und zu meiner Rolle hier bei iTonix. Letztendlich bin ich hier für die strategische Weiterentwicklung unserer Kunden verantwortlich und helfe dabei, das Innovationsmanagement anhand der gesamten Wertschöpfungskette nachhaltig, digital, aber auch zum Beispiel semi-automatisiert zentral bei unseren Kunden zu verankern beziehungsweise stetig weiterzuentwickeln. Ursprünglich komme ich tatsächlich auch aus dem Bankensektor und bin durch meine langjährige Tätigkeit bei unter anderem der Hypovereinsbank schon früh mit Innovationsprojekten im Banking-Bereich involviert gewesen. Und ja, daher freue ich mich jetzt auf das Gespräch heute und auf den besonderen Einblick in die Welt der Innovationen bei den Sparkassen. Robin und Patrick, erzählt uns doch mal kurz etwas über euch und euren Werdegang. Vielleicht, Patrick, möchtest du starten?
Ja, total gerne. Also ich freue mich sehr, hier zu sein bei euch. Ich bin ursprünglich ein Sparkassenkind, habe ganz klassisch meine Ausbildung in der Sparkasse gemacht, war auch in der Filiale ein paar Jahre, was ich jedem empfehlen kann, der in der Sparkasse ist, weil man wirklich das mitbekommt, für wen wir das alle tun, nämlich für unsere Kunden. Habe dann studiert, bin in den Digitalisierungsbereich gewechselt, war auch in unserem Sparkassen Innovation Hub, aber da kommen wir, glaube ich, später noch zu. Und dann die letzten 2,5 Jahre habe ich bei unserem Spitzenverband verbracht, beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband, habe mich da um die Weiterentwicklung unserer Internetfiliale und der Sparkassen-App gekümmert und bin jetzt seit 2 Wochen wieder back to the roots bei der Sparkasse. Ja, und freue mich jetzt wieder an der Front kämpfen zu können.
Ja, vielleicht, dann mache ich weiter. Robin Nehring, ich bin Innovationsmanager bei der Stadtsparkasse Düsseldorf. Was mache ich da? Ich bin für den gesamten Innovationsprozess eben von einem strukturierten Screening bis zur Umsetzung von innovativen Ideen und relevanten Ideen eben zuständig. Auch das werden wir später bestimmt nochmal vertiefen. Ich bin Dozent für Innovationsmanagement an der Hochschule für Finanzwirtschaft und Management. Zusätzlich habe vom Background her, ja, ich bin Banker. Ich habe eine Bankausbildung gemacht. Habe mein Studium klassisch BWL studiert an der Uni Köln, war dann nochmal ein bisschen im Ausland, war aber auch nicht immer nur in der Bank. Das heißt, ich habe auch mal die Unternehmensberatungsseite gesehen, war aber da auch im Banking-Bereich unterwegs. Und seit Mitte letzten Jahres oder Anfang letzten Jahres sind Patrick und ich auch noch Host von einem Podcast. Da geht's ums Banking von morgen, also um das Thema von heute. Und wir haben jetzt insgesamt, glaube ich, 24 Folgen und wir haben 40.000 Hörer insgesamt gehabt oder 40.000 Plays, wie es richtig ist. Und haben dann eben so eine kleine Community auch aufgebaut, die halt ja einfach dem Thema Banking von morgen und Innovation und Technologie eben offen ist und wir eben regelmäßig wieder Gäste haben. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt auch mal in einem anderen Podcast zu Gast sein dürfen.
Respekt dafür, ne? Den Podcast von euch, den werden wir später in den Shownotes auch nochmal verlinken, ne? Und ich sage am Ende auch nochmal ganz kurz was dazu. Vielen Dank. Ich würde sagen, lasst uns direkt mal in das Thema Banking von morgen einsteigen. Ist ja ein großes Thema, ne? Keine Ahnung, ne? Insbesondere, sagen wir mal, die Digitalisierung, die fordert den Banken ja schon einiges ab, ne? Da wäre zum Beispiel einfach die Grundlage, ne? Die Wartung bestehender Infrastruktur. Ich habe gelernt, viele IT-Systeme, ob das jetzt bei euch ist oder woanders, ne? Laufen zum Beispiel noch auf COBOL, also so eine Programmiersprache, die heute eigentlich kaum noch einer kennt, so, ne? Und dann gibt's aber auch EU-Richtlinien, PSD2, die wollen ja auch umgesetzt werden und die wollen auch eingehalten werden. Und dann gibt's eine Reihe von Veränderungen und auch Technologien, also keine Ahnung, Ripple als Open-Source-Protokoll für so ein neues Zahlungsnetzwerk zum Beispiel. Und dann die ganz ominöse Blockchain, die Banken einfach mal komplett überflüssig machen möchte. Also überspitzt formuliert natürlich, ne? Aber Robin, erzähl mal, wo seht denn ihr eigentlich die größten Herausforderungen für das Banking von morgen, ganz im Allgemeinen, aber auch für euch als Sparkassen?
Ja, also es gibt, glaube ich, ein paar Herausforderungen, die da sind. Es gibt eben eine Entwicklung im Markt, die ist nicht aufzuhalten, die ist eben schnell. Und die Frage ist ja eigentlich eher, was tut man dagegen? Und ich glaube, da sind aus meiner Sicht so zwei Dinge eben wichtig. Also das erste ist, dass man ganz klar kundenzentriert Produkte entwickelt und das nicht nur sagt, sondern auch wirklich tut. Das heißt, wirklich auch den Kunden mit einbezieht. Oft ist es ein Feigenblatt, das muss man ganz klar sagen. Man sagt immer, ja, der Kunde steht im Mittelpunkt, aber eigentlich steht er im Weg. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und der zweite Punkt, und der geht damit einher, ist, dass Produkte und Lösungen eben iterativ entwickelt werden müssen. Das heißt, eben ganz bewusst Dinge an den Start zu bringen, die nicht ganz fertig sind. Und ich glaube auch, dass Dinge nicht fertig werden. Es gibt kein Produkt mehr, das beim Marktstart die 120% Lösung ist. Klar, wenn es ein regulatorisches Thema ist und ich das umsetzen muss, dann gibt's da keinen großen Spielraum. Aber gerade wenn ich in Kundenprodukten bin, dann gibt's halt da gar keine andere Möglichkeit. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich als Bank oder generell als Unternehmen, glaube ich, darauf einstellt, weil Kunden das einfach erwarten. Und ich glaube, wichtig ist auch, dass man eben Lösungen anbietet. Das spielt mit den beiden Punkten zusammen, die eben ganz klar diesen Need beim Nutzer, wer auch immer das ist, ob das ein Privatkunde ist oder ein Firmenkunde ist, eben treffen. Und dass man vielleicht auch Dinge nicht immer selber bauen muss, sondern dann auf starke Partnerschaften, zum Beispiel mit Startups, zum Beispiel mit etablierten Playern setzt, weil man halt ganz klar feststellt, okay, das eine, das kann ich im Kern sehr gut, das andere ist aber für den Kunden genauso relevant, aber da hole ich mir den besten Partner an die Seite. Und ich glaube, diese Offenheit, dieses Thema, Dinge auch eben zentral zu entwickeln, ich glaube, wenn man das macht, dann sind diese Herausforderungen, die da sind, du hast sie eigentlich alle genannt, die sind dann da, aber dann kann ich das eigentlich als Chance nutzen, weil ich mich eigentlich genauso schnell wie der Markt entwickle.
Ja, da stimme ich dir absolut zu, Robin. Das ist, also man merkt also, ihr treibt das Thema Innovation sowohl zentral, aber auch regional in den einzelnen Sparkassen immer weiter voran und vernetzt euch dann auch untereinander. Könnt ihr uns hier vielleicht mal jeder anhand eines konkreten Innovationsprojekts durch eure Arbeitsweise führen? Also quasi von der initialen Idee über die Umsetzung bis hin zum erfolgreichen Abschluss. Ja, Robin, ihr habt da sicherlich in der aktuellen besonderen Zeit alle Hände voll zu tun. Gibt es hier vielleicht das ein oder andere Projekt, was besonders herausgestochen ist?
Ja, also wir haben zwei große Dinge eigentlich letztes Jahr gemacht. Ein Ding war tatsächlich eine Open Innovation Challenge. Was ist das? Ein Ideenwettbewerb, den wir ausgeschrieben haben, wo wir haben ja unterschiedliche Phasen, ne? Also vielleicht fangen wir so an, bevor ich erzähle, bevor ich konkret werde. Also wir haben bei uns in der Stadtsparkasse Düsseldorf den Innovationsprozess klassisch eben von der Ideation bis zur Umsetzung bis zur Skalierung. Dann gibt's eben unterschiedliche Parts. Also wenn ich jetzt in der Ideation bin, dann geht's eben darum, Ideen zu screenen, aber auf der anderen Seite eben auch Ideen zu entwickeln. Und das das Beispiel, was ich jetzt nenne, ist eben genau in dieser Ideation-Phase, um eine Idee zu entwickeln. Und wir haben uns die Frage gestellt, was können wir eigentlich tun, um für junge Kunden noch attraktiver zu sein? Und haben dann relativ schnell gesagt, naja, wir selber wollen das gar nicht in einem Design-Sprint oder in einem Design-Thinking-Workshop erarbeiten, sondern wir wollen das eigentlich ausschreiben und wir wollen, dass Kunden oder potenzielle Kunden oder die Zielgruppe einfach selber Ideen einliefert. Und wir haben dann eine Open Innovation Challenge ausgeschrieben, die hieß dann Build Your Bank, genau mit dieser Fragestellung, haben es auch nicht eingegrenzt, weil wir eigentlich diese Denkblockaden im Kopf gar nicht haben wollten, also dass am Ende eine Idee rauskommt, die wir eh selber hatten, sondern wir haben es bewusst offen gemacht. Wir haben über 120 Teilnehmer gehabt, die sich eben beworben haben. Wir haben am Ende 5 Finalisten gehabt mit 5 Ideen. Wir haben die Teams über unterschiedliche Phasen betreut. Also die 5 Finalisten-Teams, die haben wir dann auch mit einem Pitch-Training regelmäßig begleitet. Wir haben denen Tipps und Tricks gegeben, auch fachlicher Natur, und haben dann wie so eine, ja, wie Höhle der Löwen eigentlich, mit einer siebenköpfigen Jury, haben wir die dann pitchen lassen, haben das live übertragen, hatten, ja, ich glaube, fast über 900 Personen im Livestream, die es geschaut haben, sicherlich auch von anderen Sparkassen, aber es war eben auch offen, und haben auch im Nachgang nochmal haben das Video auf YouTube gestellt, haben wir also über 1000 Views nochmal gehabt. Das heißt, das Thema scheint relevant zu sein, und die Ideen, die wir rausbekommen haben, waren halt super heterogen. Das zeigt halt, wie heterogen auch die Zielgruppe ist. So, und jetzt fängt die Arbeit an, das heißt Ideation, ne, abgeschlossen, ist ein relevantes Thema. So, und jetzt geht's halt darum, diese Dinge halt umzusetzen, zu gucken, okay, was ist eigentlich ein MVP, wie kann der aussehen? Da sind wir jetzt gerade dran. Die Gewinneridee war ein Kaffee, ein Finanzcafé eigentlich, für junge Menschen. Ist gerade ein schlechter Zeitpunkt, einen Kaffee zu eröffnen, aber ich glaube, der ideale Zeitpunkt, um eben genau diese Vorbereitung zu treffen, und da sind wir gerade dabei, weil das eben genau dieses Thema junge Kunden und Finanzen, das ist ein Riesenthema, weil so richtig sexy ist halt Banking nicht. Relevant ist es aber allemal, weil wir brauchen alle Geld, um irgendwelche Dinge zu bezahlen, ne? Und da müssen wir halt dran, und da sind wir gerade dabei.
Da stimme ich dir absolut zu. Also ich denke, besonders in der jetzigen Zeit, das kann man natürlich auch, wie du schon gerade beschrieben hast, als Chance sehen und genau jetzt die Vorbereitungen treffen, um dann gegebenenfalls zum richtigen Zeitpunkt, ja, bereit zu sein und direkt starten zu können. Patrick, vielleicht aus deiner Sicht einmal, was ihr in Paderborn für dieses Jahr alles geplant habt, aber auch gerne, wenn du möchtest, da du ja lange Zeit beim DSGV warst, vielleicht auch mit bei deiner Seite mit dem Blick aus Verbandsebene, aus dem DSGV.
Also ich glaube, das Beispiel, was Robin genannt hat, das passt total gut. Ich habe jetzt auch, gerade wo Robin erzählt hat, an ein Beispiel gedacht, was wir jetzt auch letztes Jahr an den Kunden gebracht haben. Da hat dieser ganze Prozess und auch die Zusammenarbeit, von der ich eben gesprochen habe, innerhalb der Sparkassenfinanzgruppe, wirklich gut funktioniert. Also das Produkt, was jetzt draußen ist am Markt, nennt sich Vertragscheck. Das ist Bestandteil von unserem persönlichen Finanzmanagement, und hier haben wir wirklich den klassischen Weg mal durch die ganze Organisation mitbekommen, weil das Thema ist in Form eines Hackathons in der Sparkassenfinanzgruppe entstanden. Die Hackathons werden jedes Jahr ausgerichtet durch unseren Innovation Hub, also den S-Hub, Sparkassen Innovation Hub, der in Hamburg sitzt. Wir haben hier alle Sparkassen, die dort mitarbeiten können. Wir haben 10 Sparkassen, die wirklich konkret auch mit mehreren Tagen die Woche hier mitarbeiten, haben auch wieder unsere eben angesprochenen Verbundpartner mit dabei. Und diese Idee ist auf einem Hackathon entstanden, wurde dann in unseren Innovation Hub gebracht. Dort haben wir dann zusammen mit Kunden geschaut, wie können wir diese Idee weiterentwickeln, haben dann auch geschaut, macht das Sinn, das alleine zu machen, oder gibt es vielleicht schon die eine oder andere Lösung am Markt, und sind dann auch auf Abo-Alarm gestoßen, ein Startup aus München, was im Moment letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon von Verivox auch aufgekauft worden ist, und haben dann diese Idee immer weiterentwickelt, haben sie dann in unserem Rechenzentrum quasi technisch bauen lassen mit der Hilfe von Abo Alarm und haben das Ganze dann bei uns in den Verband genommen und dann organisiert, dass wir das an alle Sparkassen und auch die Kunden verteilen können. Und auf der anderen Seite hat dann auch unser Sparkassenverlag mit seinen Unterunternehmen die Werbung und Marketingmaßnahmen dafür gemacht. Also das ist ein schönes Beispiel, wie ich finde, wie wir durch diesen ganzen Prozess quasi einmal durchgehen können und wo man auch merkt, dass alle Verbundpartner und alle Unternehmen ihre Berechtigung haben in der Sparkassengruppe. Das hätte man schneller wahrscheinlich machen können. Das hat natürlich auch seine Zeit gedauert, weil wir auch in Gremien unterwegs sind, weil wir bei knapp 300.000 Mitarbeitern und den einzelnen Sparkassen immer viele Meinungen unter einen Hut bekommen möchten. Das sind natürlich Sachen, die werden auch noch weiter und die können auch noch weiter optimiert werden. Aber das ist halt ein schönes Beispiel, auch unter dem Fokus, was Robin genannt hat, dass wir halt die Themen kundenfokussiert entwickeln und dann auch das nutzbar machen, dieses Thema Innovation in der ganzen Gruppe. Jetzt speziell auf die Sparkasse bezogen, was du als zweite Frage noch angeschlossen hast. Wir beschäftigen uns in Paderborn jetzt im Innovationsbereich dieses Jahr planmäßig, wir sind ja noch am Anfang des Jahres, gar nicht so stark mit dem Thema Innovation, also Eigenentwicklung, weil wir auch gesagt haben, wir haben diese Digitalisierungsabteilung vor knapp 5 Jahren gegründet, haben es auch als quasi Forschung und Entwicklung aufgezogen, also wirklich auf der grünen Wiese mal geschaut, wie sieht Banking von morgen aus, wie wollen wir uns in der Zukunft entwickeln, haben auch Eigeninitiativen dort entwickelt und haben jetzt uns für dieses Jahr gesagt, dass wir uns mehr auf das Thema Transformation konzentrieren möchten, also Transformation des alten Geschäftsmodells in das neue. Da gibt es Bereiche, die sind sehr die sind sehr gut dafür, das ganze Thema zu transformieren. Wir haben aber auch Bereiche wie zum Beispiel die sich mit Regulatorik beschäftigen. Ich glaube, da braucht man nicht unbedingt über agile Arbeitsweisen, über diese Themen sprechen, weil einfach die Rahmenbedingungen so klar sind. Aber das wird jetzt unser Hauptfokus dieses Jahr, zu schauen, wo können wir das Ganze eher rollenorientiert statt stellenorientiert entwickeln? Wo können wir agiler, wo können wir schneller werden? Und das Ganze halt immer unter dem Punkt, wir wollen effizienter werden und wir wollen schneller zum Kunden kommen mit unseren Ideen.
Du hast, glaube ich, vorhin auch mal die Sparkassen Innovation Hubs, Sparkassen Innovation Hub erwähnt. Jetzt, ich glaube, Matthias und Robin, ne, ihr habt ja, glaube ich, zusammen an einer der Ideation Challenges dort teilgenommen. Ich glaube, das hieß, ist es Symbiotikon, irgendwie so, ne?
Genau, genau.
Könnt ihr mal erzählen, was das eigentlich genau ist, um da nochmal wirklich ein konkretes Beispiel zu bekommen? Also was ist die Symbiotikon, wie lief das Ganze ab und sicherlich auch mit das Spannendste, was denn am Ende dabei rauskam?
Ja, ich kann ja mal beginnen, was die Symbiotikon ist und dann kann Matthias quasi weiter ausführen. Also der Symbiotikon ist quasi ein Hackathon, der von der Sparkassenfinanzgruppe durchgeführt wird, eben in der Federführung vom Sparkassen Innovation Hub. Patrick hat es ja erzählt, es war dieses Jahr das 4. Mal. Normal ist es ein klassischer Hackathon an einem Wochenende, also Freitag geht's los oder Dienstag geht's los und am Donnerstag ist dann der Pitch und dann gibt's Sieger und dann wird die Idee weiterentwickelt. Patrick, ich glaube, du hast vor 2 Jahren ja auch warst ja auch unter den ersten 3, glaube ich, auch mit einem Team. Und ich glaube, das ist ja mittlerweile sogar auch umgesetzt. Oder du hast ja eben auch erzählt, was daraus geworden ist. Und diesmal war das 4. Mal. Normal ist es halt immer live. Das heißt, man hat tatsächlich auch dann vor Ort Zeit zu coden und so weiter. Das war dieses Jahr natürlich ein bisschen anders. Oder letztes Jahr, 2020, war das halt ein bisschen anders. Auch vom Format her ist es geändert worden, dahingehend, dass man quasi als Auftakt den Hackathon genutzt hat, also quasi 3 Tage. Dann wurde das, es war jetzt komplett virtuell. Es gibt jetzt 3 Level. Also der erste Level ist der Hackathon, der zweite Level ist dann ein bisschen länger. Da hat man dann, ich glaube, das war eine Woche, ne? Oder nee, 2 Wochen Zeit, nochmal das Ganze zu vertiefen. Da geht es dann halt wirklich darum, einen, sagen wir mal, auch zu zeigen, dass man das auch umsetzen kann, dass man einen Business Case baut. Und die dritte Phase ist jetzt ein bisschen länger. Da geht es halt wirklich darum, auch nur noch 5 Teams, 6 Teams, die jetzt eben in diesen 3 Monaten dann einen Prototypen so weit entwickeln, dass ich eigentlich nach dem Finale wirklich damit auch live gehen kann. Also wirklich auch tiefer einsteige als Code und, oder No Code und Show, ja. Oder halt ein bisschen Code, aber eigentlich ist es ein Mockup. So, und was wir genau gemacht haben, ich glaube, Matthias, du kannst mir ein bisschen erzählen.
Sehr gerne, klar. Naja, letztendlich, was haben wir gemacht oder welche Probleme haben wir uns herausgesucht, um daraufhin Lösungen zu finden? Wir haben verschiedene Design Thinking Workshops, nenne ich es jetzt mal, gemacht und haben uns insbesondere dann das Thema rausgepickt, was natürlich aktuell in aller Munde ist, alles rund um das Thema Marktrisiken, aber auch Marktsignale. Und hier wollten wir letztendlich eine digitale Plattform für regionale Unternehmen bauen, also letztendlich die Firmenkunden der jeweiligen Banken. Und diese sollen sich dann über diese Plattform teilautomatisiert über mögliche Marktsignale, aber natürlich auch Marktrisiken informieren, beziehungsweise werden hier auch informiert und dann in Verknüpfung mit den verschiedenen Trends und Technologien, die aktuell den Markt im Bankensektor selbstverständlich oder aber auch im anderen Sektor am größten disruptieren oder die größten disruptiven Trends letztendlich hier in Verbindung zu bringen, um dann letztendlich mögliche Gegenmaßnahmen oder mögliche Innovationen ableiten zu können in Bezug eben auf aktuelle Marktrisiken wie zum Beispiel die Corona-Pandemie. Und diese Marktsignale, aber auch Marktrisiken werden dann auch bewertet, also je nach Unternehmen wird es dann bewertet, um dann letztendlich eine Einschätzung zu generieren, was die größten Herausforderungen, die größten Risiken für die einzelnen Firmenkunden sind. Und ja, Robin?
Ja, um ein Beispiel konkret zu nennen, wir hatten uns zwei Use Cases eben ausgearbeitet, um das auch mal zu zeigen, was das eigentlich genau bedeutet. Also wir hatten eine Brauerei als Beispiel, die halt regional hier verankert ist und der größte oder sagen wir das größte Feld, was gerade auf das Geschäftsmodell wirkt, ist halt Covid-19 dass man sieht, okay, womit hängt das zusammen? Was verändert sich dadurch? Ja, die Brauerei ist geschlossen, also das heißt die Ausschank ist gestoßen. Das heißt aber, die Leute sind zu Hause. Das heißt, ich muss mich irgendwie um Lieferketten kümmern. Ja, das heißt, ich muss irgendwie gucken, wie kommt denn eigentlich mein Produkt zum Endkunden? Dann sehe ich, dass irgendwie Events ganz anders stattfinden. Das heißt, gar nicht mehr vor Ort, wo ich danach noch ein Bierchen trinke, sondern halt irgendwie virtuell und ich kriege eine Box zugeschickt und da ist dann vielleicht ein Bier drin. Ja, so und so kann ich halt einfach sehen, also auf einen Blick eigentlich sehen, welche Chancen oder Trends wirken auf mein Geschäftsmodell konkret, das unterfüttert mit dem ganzen Wissen, was in der Sparkasse Finanzgruppe drin ist, also über das Branchenwissen, das eben über die, ich glaube, 660.000 Unternehmen, die mal bei irgendeiner Sparkasse eben bewertet wurden auf Kreditfähigkeit und so weiter. Das heißt, diese Informationen werden eben zusammengepackt und dem Kunden werden eigentlich aufgezeigt, okay, wer sind eigentlich meine in der Wertschöpfungskette Partner, mit denen ich zusammenarbeiten sollte, die dann auch noch regional sind, weil ich eben das regionale Netzwerk stärken möchte und vielleicht auch unabhängiger werden will, gerade auch Covid-19 hat es gezeigt, gerade in Lieferketten unabhängiger werden will von global agierenden Playern, weil ich dann zum Beispiel irgendwas nicht liefern kann, weil mein Lieferant eben in China sitzt und nicht mehr um die Ecke. So, und genau dieses Netzwerk haben wir gebaut und haben dem Ganzen auch einen Namen gegeben, wir haben es Inspire genannt, weil es begeistern soll. Wir haben es leider nicht ins Finale geschafft. Es war sehr knapp. Aber ich glaube, wir haben auch sehr, sehr viel gelernt. Gerade bei so einem Hackathon geht es ja auch viel darum, dass man sich auch erstens vernetzt, dass man auch aus der Komfortzone rausgeht, dass man in einer sehr kurzen Zeit in Sprints einfach was entwickelt und ein Mockup baut und dann versucht, diese Idee eben dann auch rüberzubringen. Und ich glaube, das ist was auch der Symbiotikon zeigt, auch es gab Side-Events und so weiter, also es war auch vorher so, ist mittlerweile auch der größte Hackathon, glaube ich, in Europa im Finanzbereich. Genau, und das haben wir gemacht, sind leider nicht ins Finale gekommen, aber Spaß gemacht hat es trotzdem.
Kommen wir jetzt vielleicht mal zum nächsten Thema, vielleicht zu dem Banking von morgen. Also auch wenn vieles heute noch nicht spruchreif ist, wie wird denn sich eurer Meinung nach das gesamte Bankwesen in den nächsten 3 bis 5 Jahren verändern? Also wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, ja, worauf müssen wir uns beim Stichwort Banking von morgen einstellen? Möchtest du da vielleicht ein, zwei Gedankengänge teilen, Robin?
Ja, also wir hatten, ich glaube, in einer der letzten unserer Podcast-Folgen hatten wir einen Gast, den haben wir das gefragt, den haben wir das gleich gefragt, wie sieht eigentlich das Banking von morgen aus? Und er ist ein bisschen sauer geworden und sagte, das Banking von morgen, das gibt's überhaupt gar nicht, weil das ist einfach so unterschiedlich. Ich glaube, dann habe ich auch gedacht, ja stimmt, die Frage ist irgendwie, die stelle ich nicht mehr, weil das gibt's nicht. Unser Podcast heißt trotzdem so. Aber ich glaube tatsächlich, dass alles irgendwie digitaler, schneller, bequemer, einfacher wird dass auch technologisch wir teilweise auch gerade im Finanzwesen erst am Anfang stehen von dem, was es eigentlich auch schon, sagen wir mal, was in anderen Industrien eigentlich schon Level Playing Field ist. Ich glaube, da werden wir eine sehr, sehr schnelle Schritte auch sehen. Und ich glaube, es ist halt einfach wichtig, dass man sich als Finanzinstitut einfach auch nicht nur, sagen wir mal, in der eigenen Branche umschaut, sondern eben auch einen Weitblick macht und auch zum Beispiel im Trendscouting ganz klar sieht, okay, wie verknüpfe ich denn Trends, die dann eben zu Innovationen werden und dass man sich eben damit beschäftigt. So. Und ich meine, Chris, du hast ja eingangs eben die ganzen Themen genannt, ne? Blockchain, KI, ich kann jetzt hier Buzzword-Bingo spielen, aber ich glaube, wichtig ist, dass hinter jedem Buzzword eben wirklich ein relevanter Trend und relevanter Hebel steht und den muss man sich angucken und dem kann man sich nicht verschließen. Und ich glaube halt, also alles, was Service ist, alles, was Richtung Produkt ist, alles, was ich irgendwie schnell machen kann, das muss eben schnell funktionieren, das muss gut aussehen, das muss Apple-like sein, ja, intuitiv sein. Und ich habe, es gibt ja dieses schöne Beispiel, dass ich irgendwie, wenn ich einen Versicherungsantrag ausfüllen will, dann muss ich irgendwie drei Seiten oder eine Seite papierhaft ausfüllen und dann gibt's einen dreifachen Durchschlag. Ich glaube, das ist halt einfach von gestern und das wird's auch wird's morgen oder heute schon nicht mehr geben. Und Kunden fordern das auch ein. Was ich aber glaube, ist, dass die persönliche Beratung oder der persönliche Kontakt, das muss nicht physisch sein, sondern das kann eben auch per Video sein, das kann auch per Telefon sein. Ich glaube aber, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist im Banking. Immer dann, wenn es ein bisschen komplexer wird, weil, und das merken wir jetzt durch Corona ja auch, ne? Wir haben alle gesagt, boah, ist total super, wir sind alle im Homeoffice, aber eigentlich wollen halt die meisten wieder ins Büro, weil sie halt Leute sehen wollen, weil sie halt nicht mehr vor einer Kiste hocken wollen oder nicht mehr telefonieren wollen. Oft ist ja Videokonferenz mit mehreren Leuten, da kann ich ja teilweise noch nicht mal das Video anmachen, weil die Bandbreite so schlecht ist. Und ich glaube, also immer wenn es um Beratung geht, das wird immer noch persönlich bleiben. Ob es eine Bankfiliale sein muss, weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass es eher Beratungscenter sind am Ende, die halt technologisch auch vernünftig ausgestattet sind. Das sieht man auch. Also ich glaube, diese Bankfilialen, die wir im Kopf haben, die sind immer noch da teilweise, aber die werden immer mehr verschwinden. Das glaube ich schon. Aber ja, also das Banking von morgen, ich glaube halt am Ende des Tages ist es halt sehr, sehr technologisch, sehr einfach und einfach ja bequem und wahrscheinlich für den Kunden auch günstiger.
Das ist cool. Also pass mal auf, dann machen wir Folgendes. So in 3 Jahren, ja, dann 5 Jahren höre ich mir genau diese Episode nochmal an und dann machen wir so ein bisschen den Backcheck. Ne? Nee, ist klar, dass keiner irgendwie die Glaskugel hat und so. Ne, Das ist vollkommen klar. Aber ich finde die Antwort super seriös. Ne, also es gibt nicht das eine und die eine Form der Zukunft, die man sich da vielleicht schafft. Ne, und du hast, ich bin da 100% dabei, ne, wenn du sagst, dass es gar nicht darum geht, irgendwelche Technologien mal anzuwenden, sondern man kommt ja von der Anwendung immer her. Also es bringt jetzt gar nichts zu sagen, yo, jetzt haben wir hier ganz viel KI und ganz viel Machine Learning in der Bank, wenn es eigentlich gar keiner will und gar keiner nutzt so, ne? Dann brauche ich auch diese Technologien nicht anwenden. Und dann ist es halt total pointless, mit solchen Buzzwords einfach um sich rumzuschmeißen, ne?
Ja, ich glaube halt, was ein wichtiger Punkt ist. Also nehmen wir mal zum Beispiel das ganze Thema Datennutzung. Ja, ob ich das jetzt KI-basiert mache oder ob ich das eben einfach regelbasiert mache. Ja, am Ende des Tages kann ich ja dadurch, wenn ich Technologie nutze, um bestehende Kundendaten, nehmen wir mal zum Beispiel Zahlungsverkehrsdaten, wenn ich die auswerten kann und dem Kunden eigentlich sagen kann, was also wie ich ihn unterstützen kann, ja, so ein Thema Vertragscheck, ja, wo ich halt einfach sagen kann, hey, du hast halt hier 2-3 Verträge, da zahlst du halt einfach zu viel. So die Möglichkeit habe ich halt vorher nicht gehabt, weil ich halt diese Technologie einfach nicht hatte. So, und auch in der Beratung, ja, wenn ich mich auf ein sehr komplexes Beratungsgespräch im Firmenkundenbereich beispielsweise vorbereite, ja, dann geht's ja nicht nur immer darum zu sagen, okay, kannst du dir die Finanzierung leisten, sondern einen Blick nach vorne zu bringen und auch zu sagen, okay, wie willst du denn dein Geschäftsmodell verändern? Weil auch dieser Mittelständler steht ja genau in dem gleichen Feld, wo wir jetzt als Bank oder auch als Unternehmen immer generell stehen. Das heißt, ich muss überlegen, wie sieht mein Geschäftsmodell morgen aus? Wie es gestern aussah, das sehe ich auf Papier, aber genau das, ich kann nicht in eine Glaskugel gucken. Und wenn ich aber auf Basis von vorhandenen Daten und auf vorhandenen Wissen von anderen Unternehmen, auch von anderen Branchen, wenn ich diese Sachen verknüpfe und eigentlich dem Firmenkunden, der dann vor mir sitzt, sagen kann, ja, du hast bisher, sah dein Geschäftsmodell so und so aus. Wir können jetzt eigentlich dir ganz gut sagen, auch aus dem ganzen Wissen, das wir haben, dass es wahrscheinlich in den nächsten 6, 7, 8 Monaten in die Richtung geht. Lass uns doch mal gemeinsam darüber sprechen, wie wir eine Lösung finden, wie wir vielleicht auch Themen finden, wo du investieren kannst. Und wir helfen dir als Bank, das Thema zu finanzieren. So, dann könnte ich sagen, ja, im ersten Schritt hat das überhaupt nichts mit Bank zu tun. Im zweiten Schritt hat es aber sehr viel mit Bank zu tun, weil ich brauche am Ende Geld, um Dinge zu finanzieren, damit ich mein Geschäftsmodell weiterentwickeln kann. Und ich glaube, das hat sich teilweise schon verändert. Und das wird immer mehr sein, je mehr Daten ich eben auswerten kann und je mehr ich auch dazu bringen kann und je mehr ich schneller auch auf Knopfdruck habe. Und ich glaube, da wird auch kein Mitarbeiter oder so ersetzt. Im Gegenteil, ich muss halt das Ganze deuten. Ich werde wahrscheinlich noch mehr Expert sein und noch tiefer eigentlich in Branchen-Know-how haben müssen, weil ich diese Dinge dann verknüpfen muss miteinander.
Ich glaube auch nur, also wenn wir jetzt über das Banking von morgen sprechen, dann reden wir nicht nur über Technologie, die uns mehr Möglichkeiten gibt, sondern das Mindset nicht nur der Mitarbeiter, aber auch gerade der Kunden verändert sich deutlich. So wie Robin schon gesagt hat, wir können viel mehr mit den Daten machen technisch, ja, aber ich merke auch ganz stark, dass uns die Kunden sagen, ja, dann nehmt doch meine Daten, ich habe da überhaupt kein Problem mit, wenn ihr einen Mehrwert für mich daraus generiert. Das ist einmal genau das Thema Vertragscheck, was wir jetzt schon 1-2 Mal gehört haben, aber allgemein, wenn wir über das Thema persönliches Finanzmanagement sprechen, wo wir jetzt gerade auf den medialen Kanälen, also Internetfiliale, Sparkassen-App etc. drüber sprechen, dann können wir das da schon nutzen, weil auch die Kunden einfach offener geworden sind dafür. Die sagen, ja, ihr könnt meine Umsätze analysieren, ihr könnt mein Kaufverhalten auswerten, wenn ihr mir denn einen Mehrwert daraus generiert und nicht das Ganze nur nutzt, um die Daten ja weiter zu verkaufen oder um mir bessere Werbung zu schalten, sondern wirklich konkret zu sagen, hier, schau doch mal, vielleicht musst du nicht jeden Tag dir deinen 17-Euro-Kaffee bei Starbucks holen, weil weißt du eigentlich, was das im Monat kostet? Mal so als ganz plakatives Beispiel, aber wirklich Lebenstipps zu geben, und ich glaube, das ist auch das, wo wir als Bank hinkommen müssen, noch deutlich stärker so eine Art Lebensbegleiter zu sein, weil an vielen Stellen sind wir, glaube ich, ersetzbar, gerade was so den Servicebereich betrifft. Ich glaube, das können Neobanken wie N26, wie Revolut, wie Monzo, das können die einfach auch sehr gut, weil die von ihrer ersten Sekunde an einfach vollkommen aus Kundensicht gedacht haben, was wir jetzt ja auch eigentlich schon immer getan haben, aber wo wir uns einfach erstmal noch mehr stärker dran gewöhnen müssen, einfach aufgrund der letzten, ja, 230 Jahre Tradition, wie man das sagt. Aber dieses persönliche Thema, wie gesagt, egal ob das jetzt in der Filiale ist oder nicht, und der persönliche Ansprechpartner, dem man auch vertraut, genauso wie ich der einen oder anderen Technik oder App mehr vertraue und der anderen vielleicht weniger. Das ist, glaube ich, das, was auch die traditionellen Banken in der Zukunft auszeichnet. Das heißt, wir werden in der Technik nicht immer die Vorreiter sein können. Wir werden auch nicht immer die kostengünstigsten sein können, wenn wirklich persönliche Beratung oder ein persönlicher Ansprechpartner gefordert wird. Aber ich glaube, das sollten wir uns auch für die Zukunft einfach nutzbar machen, um unser Geschäftsmodell, wie ich auch eben schon gesagt habe, einfach immer weiter zu transformieren und auch immer schneller in den Veränderungsprozessen zu werden.
Ich will den Spieß jetzt mal einmal umdrehen. Chris, vielleicht in deine Richtung gefragt, ne? Wie ist denn dein Blick da drauf? Weil, ich sag mal, ihr beschäftigt euch ja sehr stark eben auch mit Trends, Technologien und so weiter bei Atonix und branchenübergreifend, auch Banken in der Bankenbranche, aber eben auch übergreifend. Wie würdest du die Frage beantworten?
Ich habe fast gewusst, dass das kommt, Robin, ja. insofern habe ich schon damit gerechnet, ne, da ihr selber auch coole Podcast-Hosts seid. Ne? Coole Frage. Ganz ehrlich, also wir sehen, glaube ich, das kann man zweigeteilt beantworten. Ne? Zum einen mal sehen wir, wenn ich das jetzt eine Stufe höher hebe, dass alle Aktivitäten rund um, ne, das nicht nur im Bankenbereich, sondern rund um das Thema Innovation, um das Thema, wie schaffe ich vielleicht aber auch neue Geschäftsmodelle, Werte für den Kunden und Technologieeinsatz, dass wir hier in den letzten, ich würde sagen, 2 bis 3 Jahren einen Sprung nach vorne gemacht haben, was den ganzen Reifegrad betrifft, den Reifegrad in der Denke. Also ich will mal ein Beispiel geben, die Diskussionen, also wir haben jetzt 2021, ne, und die Diskussionen vor 5, 6 Jahren, vielleicht auch vor 7 Jahren, die gingen immer so, lass alle mal eine Ideenkampagne machen, lass mal alle fragen, was man da Gutes für unsere Kunden machen kann, wie man diese und jene Technologie einsetzen kann. Und am Ende des Tages hoffen wir mal, dass von 5000 Ideen oder 500 Ideen 2, 3, 4, 5 rauspurzeln, die halt irgendwie gut funktionieren. Ne? Heutzutage hat sich das gewandelt. Man geht eigentlich noch einen Schritt weiter zurück und sagt gar nicht, was hast du denn für Ideen? Wie können wir den Kunden eigentlich helfen? Sondern man macht den Funnel, den Trichter ein bisschen weiter auf und überlegt sich, was passiert denn eigentlich da draußen, kurz-, mittel- und langfristig? Also welche Entwicklungen stehen denn eigentlich an? Mal ganz unabhängig von der Technologie, sondern mehr vom Kundenverhalten, von den Kundenbedürfnissen. Welche kennen wir schon? Und welche sind vielleicht solche Hidden Needs, ja? Also Dinge, die eigentlich nie ausgesprochen werden, die aber, wenn der Kunde davon wüsste, er sie gerne hätte. Da gibt's klassische Beispiel aus der Sportartikelbranche, ne? Adidas und so. Fragst du Adidas-Kunden, sagen die, ja klar, Schuh soll günstiger sein, schneller sein, gemütlicher sein und so weiter. Aber der kommt jetzt nicht da drauf, irgendwelche digitalen Gesundheitsservices in den Chip, in den Schuh einzubauen. So, ne? Das fällt dem halt nicht ein. Und klar, diesen Schritt mal zurückzumachen aus dem Innovationsprozess heraus, vielleicht am Anfang mal ein bisschen Foresight zu betreiben und sich zu überlegen, okay, wir haben nicht die Glaskugel und wir haben auch nicht den Szenarioprozess, der uns jetzt die nächsten 10 Jahre hier erklären wird. Aber mal zu schauen, wo bewegt sich denn alles hin? Und die Frage ist verdammt komplex. Und aus diesen, ich glaube, das macht er aber ähnlich, ne? Aus diesem Bereich mal Spielfelder zu definieren, ob vielleicht auch, wir sagen manchmal Opportunity Spaces dazu. Das ist so die eine Sache, die wir sehen. Und dann gibt's eben eine zweite. Und das ist der zweite Teil der Antwort. Wir sehen auch immer mehr, insbesondere Hightech-Unternehmen, zum Beispiel aus den USA, dass sie insbesondere die frühen Phasen von Innovation und auch Foresight dazu nutzen, um ihre bisherigen Innovationsaktivitäten, ihre Innovationspipeline und ihr Innovationsportfolio mal zu stresstesten. Na, weil gerade so große Konzerne oder auch eben verteilte Verbände, die haben hier was laufen, da was laufen, dort Millionen von Investments, die irgendwie durchlaufen. Und wenn du dann fragst, so, habt ihr mal aufgeschrieben, was ihr da macht, wo ihr da rein investiert und auf was das eigentlich einzahlt, dann kommt so, ja, nee, also ja, schon, aber jetzt nicht so direkt, also nicht so zentral. Und dann die Follow-up-Frage, ja, und ne, wenn ihr jetzt mal euer Portfolio anguckt, welche inkrementellen Themen, welche größeren Themen habt ihr denn da drin und was ist so die Erfolgswahrscheinlichkeit von eurem Innovationsportfolio, könnt ihr das überhaupt sagen? Ja, nee, na, machen wir auch nicht, weil Innovation ist ja auch viel ausprobieren und so. Also oftmals wird auch, sehe ich heute immer häufiger, gerade bei großen US-Tech-Konzernen, die nutzen Foresight, um alles das, was die zu machen, mal zu stresstesten, gegenüberzulegen und zu sagen, cool, wenn wir da jetzt 500 Millionen reinpumpen, ist es eigentlich in 3 Jahren soweit? Ist der Markt vielleicht soweit? Sind die Kundenbedürfnisse dann eigentlich soweit, dass wenn wir den Rollout machen oder die Innovationen und den Go-to-Market planen, das überhaupt passt oder entwickeln wir da komplett dran vorbei? Na, und die zwei Richtungen, die entwickeln sich derzeit relativ stark. Und das ist schon was anderes, als es vor ein paar Jahren noch war. Viel mehr strategisch, viel mehr taktisch und weniger nur auf diese Schwarmintelligenz gesetzt. Ne?
Ich muss die ganze Zeit ein bisschen grinsen, weil ich die ganze Zeit mir überlegt habe, wie machen wir oder wie ist historisch unser Innovationsprozess hier bei der Stadtsparkasse Düsseldorf gewachsen. Wir machen das jetzt seit 3,5 Jahren. Und so Anfang ist es genauso, wie du beschrieben hast, wir haben erstmal den Funnel vollgepackt, ne? Also haben uns teilweise 400 Themen im Jahr angeschaut, haben die dann nach einer gewissen Systematik mal, sagen wir mal, ja, objektiviert, nach einer Bewertungssystematik. Aber erstmal war es relativ egal, würde ich fast sagen, wie strategisch relevant das ist. Nein, also nicht wirklich, also im Funnel schon, da war es relativ egal, hinterher dann natürlich nicht mehr. Ja, und wir haben bei uns unterschiedliche Quellen, die wir definiert haben. Wir sind beteiligt an zwei Venture Capital Fonds, Capnamic Ventures und Neotech Ventures. Beide mit einem Fokus auf B2B-Tech-Unternehmen, also Technologieführer, vielleicht sogar von morgen, ja, die für unsere Firmenkunden interessant sind, also ein super interessanter Kanal, aber super heterogen, ja. Und was wir jetzt nochmal so im letzten Jahr dann auch angefangen haben, und deswegen musste ich ein bisschen schmunzeln, weil das tatsächlich, ich dachte, wir sind da viel zu spät oder sind da ein oder laufen quasi ganz schön hinterher, aber ist tatsächlich ja nicht so, wie du sagst, dass wir sagen, okay, lasst uns mal strategische Innovationsfelder definieren, also Opportunity Spaces nennt ihr das, wir nennen es strategische Innovationsfelder, um zu sagen, okay, worauf wollen wir eigentlich den Fokus im Screening setzen von Ideen und worauf eben auch nicht? Und zwar, was zahlt eigentlich auf die Effizienz und auf den Ertrag und auf den Kundenmehrwert eben ein und was nicht? Und das ist tatsächlich aber gar nicht so einfach, diese Opportunity Spaces, wie du sie nennst, oder Innovationsfelder, wie ich sie nenne, dann auch festzuziehen und zu sagen, was heißt denn das jetzt genau und was ist denn da drin? Und oft ist es halt nicht Technologie, da gebe ich dir recht, das ist Kundenverhalten. Aber das darf ja nicht zu breit sein, weil dann hast du wieder 400 Sachen und weißt nicht, wie du die halt runterbekommst. Weil am Ende kannst du irgendwie 2-3 Sachen einführen im Jahr. Mehr hast du halt keine Kapazität oder das Geld nicht am Ende. Und die müssen halt sitzen, ne? Und das müssen halt relevante Felder sein, weil sonst ist es halt auch irgendwie doof, ja. Und dann passiert halt genau das, was oft passiert, dass Innovationseinheiten dann zugemacht werden, weil halt irgendwer mal fragt, ja, wie ist denn der ROI? Ja? Habt ihr da irgendwie einen Return? Was habt ihr denn eigentlich ja gemacht? Und die Antwort ist dann genau die du gerade genannt hast. Ja, ich weiß es gar nicht. Ja, aber war cool.
So, ja, oder hast halt irgendwelche Poster an der Wand, die irgendwelche Mockups und Canvases sind. Ne? Ja, nee, die brauchst du schon, ist klar. Ich hab das auch im vergangenen 2 Jahren schon öfter erlebt, nicht unbedingt im Banking-Bereich, ne? Aber dann gehst du halt in so einen Innovation Hub rein, schaust dich da so ein bisschen um und fragst so, ja cool, ihr seid ja hier irgendwie 10 Leute, ne? Und ihr seid da ja auch super nah am Kunden dran. Das habten die so in den letzten 2,5 Jahren gemacht und dann führen die dich an so einer Wand vorbei und sagen, cool, wir haben App-Mockups und wir glauben, dass das vielleicht mal unser Kunde haben will, aber ja, haben halt bisher auch schon eine Mille investiert, ne?
Aber ich glaube, und da bin ich fester Überzeugung, dass du trotzdem das machen musst. Du musst diese 2,5 Jahre oder 3 Jahre quasi nach außen hin keinen Impact schaffen, was du aber nach innen hin machst oder auch generell machst. Du baust dir ein Netzwerk auf, du baust dir Know-how auf, du weißt, wie du Dinge skalierst. Und das musst du dann einmal auf eine strategische Ebene heben. Und wenn du das schaffst, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass du dann auch erfolgreich wirst, weil du weißt, was du tust. Wenn du es am Anfang machst und du baust so ein Hub und du sagst, ich möchte nur relevante Innovationsfelder haben, die sollen auf jeden Fall einen Ertrag von X haben und das sollen Themen sein, wo von 10 9 sitzen, dann wird das nicht funktionieren.
Das haut nicht
hin. Bin ich mir ziemlich sicher.
Bin ich komplett dabei. Das wird auf keinen Fall, das ist vollkommen die falsche Erwartungshaltung. Gebe ich dir 100% recht. Na, es hat natürlich viel mit Experimentieren zu tun, 100%, ja. Na, da lernst du halt auch unglaublich viel auf dem Weg, ne? Ja.
Genau diese Punkte, die du gerade angesprochen hast, Robin, mit diesen 3 Jahren Lernen oder diesen ganzen Prozess, das zahlt, glaube ich, auch auf das Thema ein, das der Patrick vorhin genannt hat, ein Mindset. Also ich glaube, in diesen 3 Jahren entsteht dann besonders auch der Gedanke, wie können wir denn unsere Bank oder unser Unternehmen innovativ aufstellen? In Kombination natürlich auch mit Punkten wie, dass man sagt, okay, welche Silos kann ich denn eigentlich aufbrechen? Ich sag mal, es kennt jeder, früher war es so, man hat seine Idee oder ein paar Punkte, mal ein paar Stichnoten oder Stichpunkte auf ein Papier geschrieben und der ist dann im Schrank verschwunden und der ist abgesperrt. Wenn ich nicht da bin, kann keiner an diese Informationen kommen. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, dass man da die Silos aufbricht und wirklich auch ja Kollaboration fördert, und zwar abteilungsübergreifend. Ich denke, ja, das zahlt auch auf dieses Thema Mindset ein, das du, Patrick, vorhin ganz gut beschrieben hast.
Ja, 100%. Also ich glaube, es ist erstmal ein Riesenschritt für ein Unternehmen, überhaupt einen Innovation Hub ins Leben zu rufen. Das haben wir jetzt beim S-Hub gemerkt, das haben wir aber auch gemerkt, als wir quasi unseren Innovation Hub in der Sparkasse Paderborn-Detmold vor 5 Jahren gestartet haben. Das muss man erstmal erklären, weil das Thema halt, wenn du dich da nicht täglich mit beschäftigst, halt vollkommen fremd ist. Und du kannst erstmal machen, was du möchtest, du kriegst vielleicht auch fancy Büros, kannst erstmal Technik ausprobieren, du kriegst auch Innovationsbudget, und dann hast du aber gar nicht die Aufgabe, erstmal konkreten Output zu liefern, sondern einfach mal zu schauen, und das dauert vielleicht am Anfang auch mal 1-2 Jahre, was geht denn überhaupt und wo können wir rechts und links mal wirklich was ausprobieren? Und da bin ich auch wieder bei meinem jetzt aktuell Lieblingsthema halt Transformation, was das halt mit dem Unternehmen macht, auch wenn da kein konkreter Output rauskommt. Wenn Leute mal an diesen Product Discoveries oder Sprints über 1-2 Wochen teilgenommen haben, ob das jetzt bei uns war als Art Hospitation in der Sparkasse oder wirklich als Teilnahme in Hamburg im S-Hub, die gehen komplett verändert da raus, und die haben auch verstanden, dass wir uns verändern müssen. Und ich glaube, das geht auch in einer Company, die seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten quasi gewachsen ist, geht das nur in Kombination, weil du kannst das nicht ohne die in Anführungsstrichen alten Bereiche machen. Und im Endeffekt hast du vielleicht gar nicht andere Ideen, sondern diese Ideen hatten die Bereiche vorher schon, die dann aber ganz klar sagen, ja, ich habe aber keine Manpower dafür, ich habe kein Geld dafür und ich habe keine Zeit dafür. Und ihr seid jetzt da die Freidenker, macht das, was ich eigentlich auch schon lange machen will, und erntet irgendwie die Lorbeeren dafür. Und das war bei uns auch ein starker Learning-Prozess. Egal, über welche Company ich jetzt spreche in den letzten Jahren, dass es halt nur in dieser Zusammenarbeit funktioniert, und das, was wir vielleicht an neuen Ideen, an neuen Arbeitsweisen oder an Innovationen da reinbringen, das bringen halt die anderen Kollegen an Fachkenntnis und an jahrelange Erfahrung da rein, die auch gerade am Kunden schon gemacht haben. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel wird halt das Ausschlaggebende sein, auch für die zukünftigen Entwicklungen.
Ja, definitiv. Also vielen Dank, ne, für diese ehrlichen und für die klaren Worte. Weil genau so, glaube ich, muss man das auch aussprechen. Ne? Ich finde, ich würde es genau so stehen lassen. Ja, ich finde, das ist ein super Abschluss, vielleicht auch ein kleiner Cliffhanger so, ja, für dieses Interview. Robin, Patrick und auch Matthias, vielen Dank, dass ihr dabei wart und dass ihr wirklich die detaillierten Einblicke mal in eure Aktivitäten, nicht nur im Verband, sondern eben auch bei den Sparkassen und damit eben rund um das Banking von morgen gegeben habt. Und an alle Zuhörer oder eben auch Zuschauer, ne, die sich das Video anschauen, wenn ihr der Diskussion noch ein bisschen folgen wollt, ne, wenn ihr also noch mehr darüber erfahren wollt, wie die Sparkassen durch diesen sich immer weiter beschleunigenden Wandel navigieren, dann empfehle ich euch den Podcast von Robin und Patrick, der heißt Plaudertaschen. Und da geht es noch um viele, viele weitere Themen. Ja, ich habe gesehen, Cybersicherheit, nochmal Open Innovation Challenges, der Umgang mit Inkubatoren, Venture Capital und vieles, vieles mehr. Wir verlinken den einfach mal in den Shownotes von dieser Folge und auch gerne die Kontaktdaten. Ihr findet aber auch auf allen gängigen Kanälen wie Spotify oder Apple Podcast die Links dazu. In dem Sinne für heute, ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an euch drei und bis zur nächsten Folge. Ciao.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Macht's gut.
Danke. Ciao. Macht's gut. Ciao.
Danke zusammen. Ciao. Servus in die Runde.
Innovation Rockstars. Das waren die Innovation Rockstars Robin Nehring und Patrick Fritz von der Sparkasse. Im Gespräch mit Dr. Chris Mühlroth und Matthias Veit. Wenn du noch Fragen an Robin oder Patrick hast oder uns Feedback zu dieser Folge hinterlassen möchtest, dann schreib uns gerne eine E-Mail an info@innovation-rockstars.show. Noch mehr spannende Beiträge unserer Podcast-Reihe findest du auf unserer Website www.innovation-rockstars.show oder in unserem Innovation Rockstars-Kanal auf Spotify und Apple Podcasts.